Hi und herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Jede Woche besprechen wir hier zwei Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe zusammen mit den AutorInnen. Diese Woche geht es um den Anschlag auf den CSD in Berlin, der sich gegen queere Menschen richtete. PolitikerInnen sprachen diese Woche von einem Anschlag gegen uns alle. Aber steht die Mehrheit der Gesellschaft wirklich auf der Seite der Queers? Und wir schauen nach Argentinien. Der argentinische Präsident Javier Milei baut die Wirtschaft radikal um. Das Ergebnis? Es schließen immer mehr Fabriken und Arbeiter verlieren ihre Jobs. Ich bin Sophie Fichtner. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier mit Stefan Hunglinger. Er ist diesmal nicht als Host hier, sondern als Gast. Stefan Hunglinger ist nämlich nicht nur Host dieses Podcasts, sondern vor allem auch Redakteur im Politikteam der Wochentaz. Er schreibt häufig zu queeren und Kirchenthemen. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt da bist.
Hallo Sophie, ich freue mich auch.
Hi Stefan. Letzte Woche warst du beim Christopher Street Day im Tiergarten und hast mitbekommen, wie auf den Bildschirmen dann plötzlich das Wort Evakuierung aufleuchtete. Abdul B. hatte ein Auto am Rande des Tiergartens in die Menschenmenge gesteuert. Durch dieses Attentat starben eine Frau und 29 Menschen wurden teils schwer verletzt. Wie hast du diese Woche verbracht?
Puh, schon ein bisschen wie unter einer Glocke oder ein bisschen dumpf. Das Ding ist, wenn man als Reporter oder Journalist in schwierige oder brenzliche Situationen geht, dann man legt sich so ein bisschen einen emotionalen Panzer um oder tatsächlich auch ja irgendwie Schutzkleidung oder so. Aber ich war halt am CSD völlig als Privatperson. Es war ein wunderschöner Tag mit Freundinnen und dann rutscht man da halt so rein. Also ich war wirklich ein paar hundert Meter im Tiergarten mit einem Freund unterwegs und ja, das hängt mir schon nach. Aber ich habe eben auch ganz viel gesprochen mit Freundinnen, die auch dort waren und mit anderen Menschen und auch hier in der Redaktion und arbeiten hilft ja auch immer ganz gut. Arbeiten, verarbeiten.
Kann man sich irgendwie reinstürzen und auch verkriechen dann in seiner Arbeit. In deinem Text schreibst du, dass man im Judentum 7 Tage hat, um zu trauern. Die Spiegel werden in dieser Zeit auch abgehängt, weil es keine Eitelkeit geben darf und man Ruhe braucht, um zu trauern. Und du sagst auch, dass diese 7 Tage der queeren Community nicht gewährt wurden. Wie genau wurden sie denn gestört in ihrem Trauern?
Also ich hatte den Eindruck, die queere Community, dass alle, die da angegriffen wurden, sofort von Sekunde 1 an eigentlich so im Abwehrkampf waren, im Abwehrmodus, dass dieser Anschlag nicht von rechts vereinnahmt wird. Ich meine, die Community hat es dann auch gemacht. Ich war am Tag danach, es war ja nur wenige Stunden später, auf einer ganz nahe am Tatort.
Am Brandenburger Tor war das?
Am Brandenburger Tor. Da hat gleich wirklich am Tag danach die Drag Queen Barbie Breakout die Worte gefunden. Islamismus ist per se queerfeindlich und freiheitsverachtend. Islamismus tötet. Aber, und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass aus dem, was passiert ist, kein Argwohn wachsen gegenüber muslimischen Menschen. Und hat wirklich von Tag 1 an, haben die Leute gewarnt davor, von der Vereinnahmung von rechts. Und ich fand, dass das nötig war, also dass die Community selbst das dann übernehmen muss, quasi zu Vernunft aufzurufen und zu Differenzierung aufzurufen, das und damit vor allem beschäftigt ist, sodass das eigene Trauern vielleicht zu kurz kommt, das fand ich schon eine ziemliche Zumutung. Und deshalb habe ich dieses Bild von der Shiva gewählt. Ich bin nicht jüdisch, aber ich fand das ein sehr passendes Bild. Gebt der Community doch zumindest 7 Tage zum Trauern, bevor wir dann die anderen Debatten führen.
Ja, absolut. Und statt eben auch diesen Raum zu geben, trauern zu können, wurde vor allem in den sozialen Medien sehr viel, da hast du sehr viel Häme wahrgenommen. Inwiefern hat sich das denn gezeigt?
Ja, eben diese Vereinnahmung von rechts. Also da wurden von rechts in Beiträgen alle möglichen Debatten vermischt und das übliche Feindbild konstruiert und bedient, dieses Feindbild, was man als Vogue titulieren kann oder als Bundland, wie die ja auch manchmal sagen. Und das sind, damit sind dann gemeint alle Menschen mit Migrationsgeschichte, Linke, Grüne, eben auch Queers und alle, die halt eigentlich für eine vielfältige Gesellschaft stehen und eintreten. Das sind quasi die Vogen. Und der Tenor bei diesen Beiträgen ist dann, vereinfacht gesagt, selber schuld. Also wenn ihr Leute reinlasst, Geflüchtete reinlasst aus mehrheitlich muslimischen Ländern, dann braucht ihr euch quasi auch nicht wundern, wenn ihr angefahren werdet.
Das ist so krass.
Und das fand ich eigentlich eine Zumutung und eine wahnsinnig pietätlosen Dreh aus dem, was passiert ist. Und das eben schon von Tag 1 an quasi.
Ja, absolut. Total pietätlos. Und was waren das dann für AkteurInnen, die diese Meinung verbreitet haben, die gesagt haben, ja, selbst schuld?
Da hast du eine völlig verrückte Mischung. Da findest du die Esoterik-Influencerin, die auch so Mama-Content irgendwie macht, so Bio-Mama-Content. Da findest du so rechte Motivationstrainer, die vor allem an Männer sich richten. Da hast du Konservative aus den USA, die plötzlich diesen deutschen Fall da beackern und sagen, das hat Deutschland jetzt von seiner liberalen Flüchtlingspolitik. Mhm. Da hast du sogar afrikanische Evangelikale, die sich jetzt in die Debatte einmischen. Und der gemeinsame Nenner ist im Grunde ausschließlich, dass man die Chance nutzt, jetzt quasi ziemlich freizügig herziehen zu können über den Islam. Das ist so der gemeinsame Nenner, den ich da erkenne. Ich kann vielleicht noch den Comedian Daniel Ryan Spalding nennen, der das Ganze irgendwie in den Kontext setzte der Palästina-Solidarität und tatsächlich einfach ein Foto von diesem Anschlagsort postete und dann drüber geschrieben hat, da habt ihr jetzt eure Intifada-Revolution Berlin selber schuld. Und das finde ich schon irgendwie einen krass pietätlosen Umgang mit dem, was passiert ist.
Ja, wahnsinnig geschmacklos und da werden auch ganz viele Dinge dann irgendwie zusammengemischt und in einen Topf geworfen, die auch gar nicht unbedingt so zusammengehören. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach dann bei einem Gottesdienst in Berlin-Mitte. Er war immerhin zurückhaltend, nicht ganz so haut drauf wie sonst vielleicht. Trotzdem kam dir seine Rede irgendwie höhnisch vor. Was hat dir daran nicht gefallen?
Also ich glaube, nicht nur mir kam das höhnisch vor, ja, sondern vielen. Aber erstmal, glaube ich, kann man sagen, der Bundeskanzler hat total recht, wenn er sagt, dass nicht erst ein tödlicher Anschlag die Freiheit gefährdet, sondern dass das Problem im Grunde beginnt bei Ausgrenzung, bei Diskriminierung, bei blöden Sprüchen. Und er hat ja in der Marienkirche dann gesagt, es beginnt im Grunde schon bei dummen Redensarten und schlechten Witzen.
Mhm.
Damit hat er vollkommen recht, würde ich sagen. Das Problem ist nur, dass Friedrich Merz sich in der Vergangenheit halt immer wieder selbst, wie soll ich sagen, flapsig geäußert hat und schlechte Witze und dumme Redensarten gebracht hat. Zum Beispiel hat er über den Berliner Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit, der mal gesagt, ich habe gar kein Problem damit, dass der schwul ist, wenn er sich fernhält von mir.
So eklig.
Er wurde auch mal gefragt, quasi hätten Sie ein Problem mit einem schwulen Bundeskanzler? Und da hat er auch gemeint, nee, sexuelle Orientierung, das ist Privatsache. Und hängt aber dann sofort eins der ältesten Ressentiments gegen Schwule an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und quasi Kinder verschont bleiben und es Kinder nicht betrifft. Mhm. Und hat also selber diese immer wieder homophobe Kommentare gebracht. Und natürlich ist seine Politik auch eine, die man jetzt, glaube ich, nicht als queerfreundlich bezeichnen kann.
Ja, das schwingt mit seiner Rede so mit, alles, was er vorher gesagt hat. Und deshalb nimmt man das wahrscheinlich auch schlechter ab.
Deswegen wirkt das heuchlerisch. Also ja, du erinnerst dich auch, letztes Jahr wurden ganz viele CSDs zum Beispiel von rechts angegriffen.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann war die Forderung ganz stark, okay, Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin möchte nicht mehr die Regenbogenfahne zum CSD hissen auf dem Reichstagsgebäude. Und Friedrich Merz hat ihr zugestimmt und hat gesagt, das ist ja schließlich auch kein Zirkuszelt. So. Und Queers sind in diesem Bild natürlich sowas wie Zirkusplättchen oder Zirkustiere. Also in anderen Bedrohungslagen war da halt null an Empathie für die queere Community.
Eine andere Figur ist dann noch Karin Prien. Sie ist die Familienministerin, damit auch irgendwie so ein Stück weit Queer-Ministerin, was sie natürlich auf keinen Fall so sagen würde. Aber sie hat mit Merz den Tatort besucht im Tiergarten. Nimmst du ihr denn diese Trauer irgendwie ab?
Die Trauer nehme ich ihr total ab. Ich glaube, dass die wirklich tief bestürzt ist, Frau Prien. Ich glaube auch, dass die selber als Frau in der Regierung und als Jüdin bestimmt auch furchtbar viel Scheiße abbekommt in den sozialen Medien, aber auch sonst. Also ich glaube, sie weiß auch, was das im Grunde bedeutet, als Ziel dazustehen. Aber sie hat halt seit ihrer Ernennung zur Ministerin auch wirklich einen rechten, konservativen Kulturkampf mitgemacht oder sich dafür einspannen lassen. Und deswegen ist da schon auch jetzt quasi der Vorwurf des Heuchlerischen im Raum von Seiten der queeren Community. Also sie hat, nur um zwei Beispiele zu nennen, sie hat zum Beispiel sofort die Abteilung für Queerpolitik in ihrem Ministerium umbenannt. Die heißt jetzt nicht mehr so. Sie hat sofort dafür gesorgt, dass Gender-Sternchen in den Schreiben des Ministeriums verschwinden. Gibt's jetzt auch nicht mehr. Aber sie hat halt ganz, und das ist viel mehr, viel wichtiger und substanzieller, sie hat Gelder gekürzt, gerade im Bereich Demokratieförderung, Förderung von queeren Projekten, auch im ländlichen Raum. Und das mit der Begründung, Vielfalt ist für mich staatlich nicht förderwürdig. Vielfalt ist kein Förderziel für mich, hat sie damals in der Taz gesagt.
Ja, das Geld sollte irgendwie mehr in die Mitte der Gesellschaft.
Das Geld soll mehr in die Mitte der Gesellschaft, damit meinen sie sowas wie Sportvereine oder Feuerwehren. Hm. Die Frage ist nur, was sind Queers dann? Sind die am Rande der Gesellschaft und findet sie das gut, wenn die am Rande der Gesellschaft sind? Ein anderes Beispiel wäre wahrscheinlich auch noch, dass sie noch kurz vor dem CSD, dem queeren Jugendnetzwerk Lambda zum Beispiel, die Gelder gestrichen hat, das über 36 Jahre staatlich gefördert wurde. Das sind einfach schon krasse Einschnitte für die Community.
Ja, ich erinnere mich auch, da gab es dann einen großen Aufschrei. Trotzdem sprechen PolitikerInnen jetzt diese Woche häufig von einem Wir, das angegriffen wurde. Wir alle sind irgendwie, das ist ein Angriff auf uns alle. Was erwartet denn dann die queere Community von PolitikerInnen, wenn die sagen, wir alle sind hier betroffen?
Ich finde, das Wir kann man schon auch nennen in so einer Situation, wenn man das andere halt nicht weglässt und sagt, in erster Linie ist das ein Angriff auf die queere Community, aber es trifft auch uns alle als Gemeinschaft und als demokratisches Gemeinwesen oder so. Mhm. Das finde ich, kann man schon machen. Das eine kann man nur nicht weglassen, finde ich. Und was jetzt erwartet wird, ist natürlich vielfältig. Jetzt an diesem Samstag ist CSD in Hamburg. Und da werden natürlich wieder Forderungen der Community auf die Straße getragen. Und eine und die erste Forderung ist zum Beispiel, dass das Grundgesetz geändert wird. Und zwar der Artikel 3, wo Diskriminierung wegen des Geschlechts, wegen der Abstammung, der Sprache, der Heimat und Herkunft, des Glaubens und der politischen Anschauungen verboten wird im Grundgesetz. Und eine der Forderungen der Community ist jetzt zu sagen, da muss auch die sexuelle und geschlechtliche Identität rein und geschützt werden mit Verfassungsrang. Das ist eine der Forderungen. Und die wird jetzt auch aufgegriffen nach diesem Attentat und gepusht, um zu sagen, ihr könnt nicht so weitermachen wie vorher, hier ist ein Einschnitt und das muss jetzt auf der Ebene des Grundgesetzes auch verankert werden.
Was braucht es dafür, damit das Grundgesetz geändert werden kann?
Und da braucht es die bekannte Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die SPD hat das jetzt wieder aufgegriffen, diese schon alte Forderung. Die Linkspartei hat gesagt, wir machen es sofort mit. Die Grünen werden sich auch nicht sperren. Jetzt hängt es natürlich an der CDU. Und da sieht die Community oder große Teile der Community jetzt, glaube ich, auch den Handlungsbedarf auf Seiten der CDU, da mitzumachen. Zumindest.
Das wäre ein Zeichen,
das ist symbolisch, das verhindert auch keinen Anschlag. Aber zumindest ist es Zeichen, wir nehmen wahr, unter welchem besonderen Druck die Community auch steht.
Ja, ich bin nicht gespannt, was die daraus jetzt machen.
Da bin ich auch gespannt.
Eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Chance für sie. Was denkst du, woher zieht denn die queere Community in dieser Woche Trost und was hilft jetzt gegen den Schmerz?
Also mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, diese Mahnwachen, auch dass jetzt eben in Hamburg wieder auf die Straße gegangen wird, dass in Berlin am Sonntag wieder demonstriert wird, dieses Zusammenkommen und öffentliche Trauern, das hilft, glaube ich, sehr vielen. Ich glaube, Freunde treffen. Es gab jetzt lustige Konversationen darüber, dass Putzen hilft. Offensichtlich fanden da viele irgendwie Trost drin, zumindest die eigenen vier Wände in Ordnung zu bringen, wenn die Welt schon irgendwie aus den Fugen ist.
Ja, zusammen sein, füreinander da sein.
Zusammen sein auf jeden Fall. Und das ist auch der zentrale Punkt eben in der jüdischen Trauerwoche, dass man die zusammen verbringt und eben nicht vereinzelt ist mit seinen Erlebnissen.
Das klingt sehr gut. Ich finde irgendwie diesen Brauch mit diesen 7 Tagen Ruhe und gemeinsam zu trauern sehr schön. Das nehme ich mir mit. Und danke dir für deinen Besuch hier und möchte mit dir jetzt noch etwas Kleines auspacken.
Okay. Das Ding der Woche.
Du kennst es. Du hast es ja sonst immer vorbereitet. Das Ding der Woche, ausgesucht vom Gesellschaftsteam der Wochentaz.
Ich mache das jetzt mal auf. Okay, es ist schwieriger, als ich das immer als Moderator war. Als
Wenn man nicht weiß, was drin ist, ne? Das ist gemein.
Moment. Okay.
Du verziehst die Stirn.
Also was ich sehe, ist ein Croissant und darunter sind das Haare. Ein
Viele
Croissant,
denken,
das zusammengeklebt ist mit Haaren.
Es ist ein bisschen absurd. Das ist gerade also ein Foodtrend aus Thailand. In einer Bäckerei in Pattaya wurde dieses Croissant entwickelt.
Okay.
Es sieht aus wie Haare. Viele sagen auch, es sieht aus wie Schamhaare.
Oh, ja, stimmt.
Die da rauskommen aus diesem Croissant. Es ist Seetang. Und der Bäcker dort hat sich gedacht, ich kombiniere die Süße des Croissants mit etwas salzigen Algen. Das ist eigentlich irgendwie ganz gut, finde. Es klingt gut.
Yes.
Süß, salzig. Aber es sieht halt ein bisschen unschön aus.
Es sieht nicht schön aus. Und was ist diese Creme, die den Seetang und das Croissant zusammenhält?
Ich glaube, das ist Frischkäse.
Ach ja, geil. Nee, kann ich mir gut vorstellen.
Aber im Internet regen sich jetzt wahnsinnig viele Leute darüber auf oder machen sich lustig, wie komisch es aussieht, wie eklig.
Ja, das Internet ist aber auch einfach ein schwieriger Ort.
Das Internet ist gerade ein schwieriger Ort. Lassen wir es zu. Tschüss, Stefan.
Tschüss, Sophie.
Bis bald.
Vielen Dank fürs Übernehmen.
Sehr gerne.
Hallo. Mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Argentinien hatte im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern eine eigene Industrie. Seit 2,5 Jahren ist Javier Milei jetzt an der Macht, der mit seinen anarchokapitalistischen Vorstellungen die Wirtschaft im Land umbaut. Was das für die Menschen im Land bedeutet, weiß Sophia Boddenberg. Sie ist Chile-Korrespondentin der TAZ und freie Autorin in Südamerika. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Sophia, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Was genau ist denn jetzt der Plan von Javier Milei?
Also was vielleicht für die meisten am bekanntesten ist oder was die meisten schon mal gehört haben, ist ja die berühmte Kettensäge von Javier Milei, mit der er die öffentlichen Ausgaben zusammensägt, also die Ausgaben für Sozialpolitik, für Gesundheit, für Renten, für das Bildungssystem. Aber sein wirtschaftspolitisches Projekt ist eigentlich auch noch viel breiter und darum geht es auch in meinem Text. Er will die argentinische Wirtschaft für den internationalen Wettbewerb öffnen und hat deswegen Importbeschränkungen gelockert, Zölle gesenkt. Und das sind genau die Maßnahmen, die bisher die heimische Industrie geschützt haben. Und jetzt sind eben die Importe sehr stark gestiegen, unter anderem aus Asien, auch sehr stark aus China. Und das hat dazu geführt, dass die nationale Industrie unter Druck gerät, weil viele Unternehmen mit den billigen Importen nicht mithalten können. Und deswegen haben auch viele Unternehmen geschlossen. Seit Mileys Amtsantritt haben schon 26.000 Unternehmen geschlossen und darunter 1.700 Industrieunternehmen. Und viele Menschen haben dadurch ihren Arbeitsplatz verloren.
Das klingt wirklich nach einer wahnsinnig großen Summe an Orten, die es jetzt nicht mehr gibt seitdem. 2,5 Jahre ist jetzt auch nicht so lange für so viele Schließungen. Du hast dir genauer eine Fabrik angeschaut, etwas nördlich gelegen von Buenos Aires, die Fatte-Fabrik, oder spreche ich wahrscheinlich total falsch aus. Korrigiere mich gerne, wie konnte es zu dieser Schließung kommen?
Genau, die Schließung von der Fabrik hat eben genau mit diesen Maßnahmen zu tun, die ich eben angedeutet habe. Also durch die Marktöffnung sind sehr viele Reifen aus China in den argentinischen Markt gekommen und die sind eben viel günstiger als die argentinischen Reifen. Und damit hat das Unternehmen... Autoreifen. Fahrt ist eine Reifenfabrik. Damit hat das Unternehmen die Schließung gerechtfertigt, also eben, dass das Unternehmen mit den chinesischen Importen nicht mehr mithalten kann. Und ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil ich finde, dass genau diese Schließung der Fabrik irgendwie sehr sinnbildlich für diesen Wandel in Argentinien steht, weil eben gerade die Reifenindustrie so lange geschützt wurde und auch viele Menschen damit auch ein bisschen unzufrieden waren, weil die Reifen sehr teuer waren. Also manchmal sind auch Leute nach Chile rübergefahren, um da sich Reifen zu kaufen, mussten die dann aber extra noch irgendwie abnutzen, damit sie nicht neu aussahen, um dann nicht an der Grenze die Zölle zu bezahlen.
Na wirklich?
Ja, Und jetzt eben durch die Importe aus China sagte das Unternehmen, es kann da nicht mithalten und musste schließen. Aber das ging halt von einem Tag auf den anderen. Also das haben mir die Arbeiter erzählt, dass sie nach dem Urlaub vor der verschlossenen Fabrikgebäude standen, hing ein Schloss dran am Tor und sie wurden auch gar nicht vorgewarnt und haben dann eben angefangen, sich dagegen zu organisieren, gegen die Fabrikschließung.
Ja, wie werden die Arbeiterinnen denn jetzt irgendwie aufgefangen, wenn du sagst, sie dachten, es ist ein normaler Arbeitstag, sie stehen plötzlich vor einem verschlossenen Tor? Gibt es da irgendwelche Strukturen? Weil die sicheren Jobs sind ja dadurch offenbar verloren gegangen.
Also was die Arbeiter mir erzählt haben, ist, dass sie einfach kein Gehalt mehr erhalten haben, also keinen Lohn mehr erhalten haben. Sie haben dann dagegen geklagt und es wurde auch anerkannt, dass sie eigentlich noch Anspruch auf Lohnfortzahlung, ich glaube, bis Ende Juni gehabt hätten. Aber bisher haben sie den immer noch nicht erhalten. Es gibt auch eine Arbeitslosenversicherung in Argentinien, aber die ja zahlt eigentlich nur einen Bruchteil des Lohns, hat eine sehr kurze Bezugsdauer. Deswegen ist das Auffangnetz eigentlich sehr schwach. Und viele Arbeiter, wie die von FATE oder auch andere ArbeiterInnen in anderen Industriesektoren, wo gerade viele Arbeitsplätze verloren gehen, denen bleibt dann nichts anderes mehr übrig, als zum Beispiel mit Apps zu arbeiten, also bei Uber zu fahren oder ja Kurierdienste. Was auch ganz interessant ist, dass viele Männer eher in die Fahr-Apps übergehen und viele Frauen Dinge verkaufen. Also das habe ich in einem Bericht auch gelesen, zum Beispiel Kochen, Backen und solche Waren verkaufen oder Kleidungsstücke verkaufen. Und so steigt eben der informelle Sektor und die prekäre Arbeit, während die formellen Arbeitsplätze und die Industriearbeit zurückgeht.
Ja, SozialwissenschaftlerInnen sprechen deshalb auch von einer Uberisierung der Wirtschaft dort. Das heißt, es ist ein größeres Phänomen, dass Menschen Uber fahren jetzt?
Genau, also mit diesem Begriff der Uberisierung ist eben genau dieser Wandel gemeint. Also, dass die formellen Industriejobs verloren gehen, die Jobs mit Vertrag, mit einer Krankenversicherung, mit einem Kündigungsschutz und gleichzeitig diese Plattformarbeit wächst, also die Kurierdienste, die Apps wie Uber. Und was mir auch die Soziologin Paula Varela gesagt hat, die im Text vorkommt, dass dadurch auch die Arbeitslosigkeit verschleiert wird. Also die Zahl der Arbeitslosen ist eigentlich gar nicht mehr richtig aussagekräftig, weil die Arbeitslosenstatistik durch Umfragen erhoben wird. Das heißt, wenn eine Person ihren Job verliert und dann gefragt wird, ob sie Arbeit hat und über Uber arbeitet und fährt, dann sagt sie, ja, ich habe Arbeit. Und deswegen steigt die Arbeitslosenzahl nicht unbedingt, weil halt viele Leute bei diesen Apps arbeiten. Deswegen ist es eigentlich, um sich diesen strukturellen Wandel in Argentinien anzuschauen, besser auf die Zahlen zu gucken, inwiefern die informelle Arbeit steigt. Und das ist eben genau dieses Phänomen der Uberisierung, also der Anstieg der verdeckten Lohnarbeit. Und hinzu kommt auch noch eine Arbeitsmarktreform, die Milei verabschiedet hat, die Uber-FahrerInnen explizit nicht als ArbeiterInnen anerkennen will, sondern das Verhältnis zwischen den ArbeiterInnen und der App als einen Vertrag zwischen Privaten anerkennen will, aber nicht als Arbeitsverhältnis. Und das hinterlässt die Menschen halt noch weniger beschützt, weil sie dann keinen Anspruch auf Arbeitsschutz mehr haben.
Okay, ausgetrickst. Oh mein Gott. Und ist es nicht dann auch irgendwann so, dass dieser Sektor viel zu groß wird? Also man braucht ja nicht so viele Uber-Fahrer.
Ja, also der Ort ist, dass irgendwann eine Grenze erreichen wird. Das hat auch die Soziologin Paula Varela gesagt, weil sie meinte, dass derzeit die Uberisierung so ein bisschen den sozialen Aufstand abfedert in Argentinien. Also sie meinte, dass es in Argentinien immer zu Aufständen kommt, wenn es eine Hyperinflation gibt oder eine Massenarbeitslosigkeit. Und derzeit ist die Inflation zumindest ein bisschen kontrolliert. Also sie ist immer noch sehr hoch, aber es ist keine Hyperinflation. Und die Massenarbeitslosigkeit gibt es halt gerade auch noch nicht, weil so viele Menschen in diesen Apps arbeiten. Aber das ja hat halt irgendwann auch eine Grenze. Und man merkt auch schon, dass also die Lebenshaltungskosten sind halt auch viel höher, seit Milei das Amt angetreten hat. Und immer mehr Menschen sind verschuldet. Und auch über Uber reicht halt das Geld irgendwann nicht mehr zum Überleben. Und ja, halt die Frage, wann diese Grenze erreicht ist.
Das heißt, diese Uber-Fahrten, die deckeln da gerade irgendwie noch, dass Protest entsteht. Interessant. Sind denn die ArbeiterInnen trotzdem irgendwie organisieren die sich, kämpfen die für ihre Fabrik, ihre Arbeit? Oder wird das so hingenommen ein Stück weit? Weil man kann nichts dagegen tun.
Also die ArbeiterInnen von FATE, die haben so ein Protestcamp da bei der Fabrik, bei dem Fabrikgebäude. Und werden auch unterstützt von anderen sozialen Organisationen, von anderen Gewerkschaften, auch von linken Parteien. Sie haben die Fabrik explizit nicht besetzt. Also das haben sie mir so erklärt. Also weil Argentinien hat ja auch eine lange Geschichte von selbstverwalteten Fabriken. Während der sozialen Krise 2001 wurden ganz viele Fabriken besetzt und dann anschließend von den ArbeiterInnen selbst verwaltet. Das haben sie in dem Fall jetzt nicht gemacht, weil der Fertigungsprozess wohl so komplex ist, dass sie das nicht alleine machen könnten ohne die Zulieferer und ohne den Weiterverkauf. Also sie könnten die ganze Reifenfabrik nicht alleine am Laufen halten. Deswegen haben sie quasi ein Protestcamp und machen auch öfters so Veranstaltungen, Festivals, um auch die Nachbarschaft mit zu beteiligen und oder protestieren manchmal vor dem Regierungsgebäude auf der Plaza de Mayo. Ja, und die haben halt auch geklagt, also über den rechtlichen Weg. Sie meinten, sie haben einmal diesen sozialen Weg, um Aufmerksamkeit zu erreichen und gleichzeitig noch den rechtlichen Weg, indem sie eben klagen gegen den Unternehmer. Der klar verklagt aber auch die Arbeiter wegen illegaler Besetzung des Geländes. Und ja, also es ist fraglich, wie das noch ausgeht. Also ich bin ein bisschen pessimistisch. Ich glaube nicht, dass die Fabrik wieder öffnen wird.
Und wie blickst du in die Zukunft von Argentinien? Was denkst du, was erwartet das Land da in den nächsten Jahren?
Ja, ich denke, das wird stark davon abhängen, inwiefern Milei oder seine Partei weiter an der Macht bleiben wird. Also nächstes Jahr sind Wahlen in Argentinien. Bisher hat er immer noch eine relativ große Unterstützung, weil das große Wahlversprechen, mit dem er angetreten ist, die Inflation zu senken, bisher noch eingehalten wird. Also die Inflation ist halt immer noch die Jahresinflation bei über 30%, was eigentlich für jedes andere Land immer noch riesig ist.
Unglaublich.
Ja, unglaublich. Aber bevor er das Amt angetreten hat, waren es über 200%. Deswegen ist es halt für die Menschen schon so ein leichtes Aufatmen.
Okay.
Aber gleichzeitig gibt es halt diese Veränderung in der Arbeitswelt, also dass die Arbeitsverhältnisse immer prekärer werden, mehr informelle Arbeit, niedrige Löhne. Die Löhne werden häufig nicht an die Inflation angepasst, höhere Verschuldung, höhere Lebenshaltungskosten. Und die Frage ist halt, inwiefern sich das dann auch im Wahlergebnis nächstes Jahr ausdrücken wird. Weil wenn Milei weiter an der Macht bleibt, wird es, denke ich mal, so weitergehen mit den Fabrikschließungen und dieser Strukturveränderung in der Arbeitswelt. Und ist die Frage, was nächstes Jahr passiert. Und auch inwiefern die Unzufriedenheit wächst und sich vielleicht auch durch Proteste auf den Straßen ausdrückt. Bisher waren die Proteste halt immer eher vereinzelt, aber es gibt derzeit keine breite Widerstandsfront, die Milei aus dem Amt fegen könnte.
Ich bin sehr gespannt, ob Ihnen das dann doch irgendwann wachrüttelt. 26.000 geschlossene Unternehmen in Argentinien. Darüber haben wir gesprochen und ich bin sehr gespannt, was dann nächstes Jahr bei den Wahlen passiert. Und wir werden bestimmt auch wieder von dir dann hören. Sophia, vielen Dank, dass du hier warst und bis bald.
Ja, vielen Dank dir auch und bis dann.
Das war's für diese Woche mit Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Vielen Dank an Daniel Fromm, der unsere Podcasts immer schneidet. Die Taz hat online keine Paywall. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Und das startet am 3. August eine Kampagne, um antifaschistische Projekte vor Ort zu stärken. Bei den anstehenden Landtagswahlen drohen nämlich wieder hohe Wahlergebnisse für die AfD. Die Hälfte aller Einnahmen aus Neuanmeldungen zu Taz zahle ich soll deshalb in dieser Zeit an die Initiative Alles beginnt im Zentrum gehen. Sie unterstützt linke Kultur, Jugend und Begegnungsorte, die von Rechtsextremismus betroffen sind. Den Link zu dieser Kampagne und zu Taz zahle ich findet ihr in den Shownotes. Bis bald.
Okay. Oh, Entschuldigung.
Ah ja, gerne. Mach mal hier Flugmodus.
Ja, steht auch so in meinem Text. Soll ich mal nachgucken? Aber ich glaube schon. Hab's mir eben extra notiert. Ja, was?
Wer war das?
Es ist auf Flugmodus.